This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. With Ramp, you get full visibility into your company's spending and control who spends what with each vendor. Ramp's software collects and verifies receipts instantly to save your team valuable time. Ramp automates data entry and routine tasks with automated approvals, expense categorization and bill payments, time-consuming tasks, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. Get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members of FDIC. Terms and conditions apply.
Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Hier spricht Leane Fischer, Medizinpädagogin und Gesundheits- und Krankenpflegerin. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema und ein wichtiges Thema und auch ein prüfungsrelevantes Thema in der neuen Pflegefachkraftausbildung. Wir reden heute über rechtlich relevante Sachen und vielleicht auch ein bisschen Crime. Also wir sind wirklich mal bei einem Tatort im anderen Sinne. Normalerweise heißen wir Tatort, weil wir ja Taten walten lassen an einem Ort, um gute Pflege zu machen. Und nicht immer nur, weil wir sagen, dass es auch rechtlich relevante Sachen gibt in unserem Beruf. Also wir reden heute über Pflegedokumentation und Pflegequalität und Dokumentenfälschung und ähnliche Dinge. Und haben einen ganz speziellen Gast mit sehr viel Spezialwissen dafür eingeladen, der sich jetzt natürlich selber auch vorstellen kann. Herr Dirk Gemeinhardt, Fachbereichsleiter LKA Potsdam, Ermittlungsgruppe Salus. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, ja, zu diesem Thema Pflege und Sie haben ja gerade so ein bisschen Crime gesagt, zu dem ein bisschen Stellung zu nehmen. Aus der Sicht der Strafverfolgungsbehörden sozusagen, die in dem Bereich ja als Ermittlungsbehörde tätig sind, um, ich sag mal, so ein bisschen salopp gesagt, die schwarzen Schafe sozusagen ein bisschen auf dem Markt aufs Korn zu nehmen, um auch die Möglichkeit mal darzustellen, welche Ermittlungsmöglichkeiten wir haben und wann wir überhaupt ins Boot kommen in diesem Bereich. Also erstmal vielen Dank dafür für die Möglichkeit. Und mir ist es natürlich auch insbesondere ein Anliegen mit dieser Möglichkeit heute natürlich auch unter präventiven Gesichtspunkten mal zu sagen, was könnte man ändern oder wo muss man den Finger ein bisschen in die Wunde legen. Ja, erstmal vielleicht so weit von mir.
Dankeschön. Dann würde ich gleich mit den Interviewfragen weitermachen und fragen, wie Ihre berufliche Laufbahn so abgelaufen ist, weil wie sind Sie dann da gelandet, wo Sie jetzt arbeiten?
Ja. Typischerweise immer solche Fachrichtungen, solche Spezialisierungen, weil das ist ja ein sehr, sehr spezialisierter Bereich, natürlich immer ein bisschen unorthodox, weil ich bin eigentlich, also nach meinem Abitur, erstmal in eine kaufmännische Richtung eingeschlagen, bin eigentlich gelernter Außenhandelskaufmann, habe dann auch bei einem mittelständischen Unternehmen, später bei einem Konzern dann hier im Berliner Bereich gearbeitet und habe dann aber irgendwann, Ende der 90er Jahre festgestellt, dass als ich irgendwie mich nochmal beruflich verändern will und hatte dann über die Familie mehr oder weniger, muss man so sagen, die Frage, Mensch, kaufmännische Ausbildung, sowas, also solche Leute brauchen wir auch hier bei der Polizei. Hatte dann die Möglichkeit, mich bei der Polizei zu bewerben und habe dann ganz normales Studium zum Diplom-Verwaltungswirt gemacht, wie das damals noch hieß, weil es sind ja Bachelor-Ausbildung oder Bachelor-Studiengänge. Und habe dann nach diesem dreijährigen Studium die Möglichkeit gehabt, gleich zum Landeskriminalamt zu kommen, also wo ich auch jetzt heute noch arbeite. Und habe dann aber erstmal im Bereich der Wirtschaftskriminalität gearbeitet. Also das sind Delikte, die, einen wirtschaftlichen Hintergrund haben, Wirtschaftsleben beeinträchtigen und im Großen und Ganzen die Allgemeinheit schädigen. Da gibt es natürlich halt eine ganze Reihe von Delikten. Und ein Delikt ist natürlich da der Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen. Zudem bin ich aber erst dann sozusagen, Anfang der oder Mitte der 2000er Jahre gekommen. Ja, so ein bisschen, wie man sagt, so die Jungfrau zum Kinde. Aber kommen wir vielleicht im Späteren noch drauf. weil halt es Entwicklungen gab, dass der Abrechnungsbetrug immer mehr in den Fokus auch der Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden geraten sind. Also letztendlich eine gewisse Deliktvielfalt, also immer mehr Delikte in dem Bereich auffällig wurden. Und so, dass man auch in der, also auch, dass die Strafverfolgungsbehörden sich dieser Straftat oder dieser möglichen Straftat dann angenommen haben. Und jetzt, mittlerweile arbeite ich seit 20 Jahren in dem Bereich. Also Sie haben jetzt gesagt, Spezialist, ja, also ist natürlich angeeignet über die vielen Jahre und auch über Fortbildung dem Thema sich genähert. Und ja, mittlerweile macht es mir auch sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen.
Sehr schön. Dann beschreiben Sie mal ein bisschen so Ihr berufliches Arbeitsfeld. Was macht denn die Ermittlungsgruppe Sallus? Und vielleicht eine kleine Zusatzfrage. Warum heißt die Sallus?
Ja, was macht die Ermittlungsgruppe Salus? Fangen wir gleich mal an, warum heißt sie Salus? Ja, also
Genau.
ich hatte ja schon mal eingangs gesagt, also ab Mitte der 2000er Jahre, so 2004, 2005, mit der Entwicklung oder mit dem Aufbau der gesetzlichen Bedingungen im Hinblick des 100, Paragraph 197a SGB V, wurden ja die Krankenkassen oder wurden die Krankenkassen ja aufgefordert, in dem Bereich der Fehlverhaltensbekämpfung mehr zu tun. Also Straftaten oder Fehlverhalten zu, ich sag mal, zu entdecken und entsprechend auch an die Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben. Und in dem Zusammenhang mit der Weitergabe sind natürlich Fälle aufgekommen bei den Strafverfolgungsbehörden. Hat sich natürlich über die Jahre aufgebaut, wie ich eben schon ausgeführt habe. Und ich sag mal, der Höhepunkt war dann so Mitte der 2010er Jahre, also 2015, 2016, ist auch damals oftmals durch die Medien gegangen. Also der eine oder andere hat es vielleicht auch gelesen, wo es um den Schwerpunkt der russischsprachigen Pflegedienste ging. Da gab es auch eine ganze Reihe von Durchsuchungen und strafprozessualen Maßnahmen. Und in der Folge, letztendlich hat man beim Landeskriminalamt entschieden, aufgrund der, ich sag mal, des Aufwuchses in dem Deliktsbereich eine Ermittlungsgruppe erstmal zu gründen, wo dann ein Name gesucht wurde. Und ich habe letztendlich gedacht, irgendwie, man muss ja mal irgendwie was Plakatives dafür finden. Und hab dann, wandelt man natürlich in der Regel ins Latein. Und Salus ist ja, sagt man, die Grundlage des Begriffes ist ja eine Gesundheitsterminologie. Und da habe ich gesagt, es passt ganz gut, gibt es ja auch eine Krankenkasse oder gab mal eine Krankenkasse, die einen ähnlichen Namen hatte. Und da dachte ich, das passt irgendwie, da kann man das relativ gleich gut miteinander verbinden. Und deswegen hat die Ermittlungsgruppe dann den Namen Salus bekommen. Ja, weil das ist so, man braucht irgendwie immer einen guten Begriff, dass das auch jeder gut zuordnen kann. Und das hat dann auch gut funktioniert, ja. Und weil Sie jetzt fragten, Salus ist natürlich. Wir sind eine Ermittlungsgruppe, die nicht nur für Pflegebetrug, sage ich mal, zuständig ist. Also wenn ein Anfangsverdacht für Straftaten im Bereich des Gesundheitswesens da sind, sondern wir machen natürlich letztendlich auch, also wir sind für die ganze Bandbreite zuständig. Das betrifft also Abrechnungsbetrug im Zusammenhang von Krankenhäusern, Apotheken, Physiotherapeuten. Was haben wir noch? Also
Arztpraxen.
Hilfsmittel, was mit Hilfsmitteln im Bereich ist und so weiter. Also wir decken letztendlich die ganze Bandbreite möglicher Straftaten im Gesundheitswesen an. Man muss halt immer sagen, es muss halt immer ein Leistungserbringer beteiligt sein. Ja, also das ist in der Regel der Schwerpunkt. Es muss halt klar sein, dass da jemand, also der Leistung im Gesundheitswesen erbringen darf oder kann auf vertraglicher Grundlage, wenn der betroffen ist, also dann sind wir auch zuständig. Das ist ein Unterschied halt, wenn, ich sag mal, Thema Rezeptfälschung zum Beispiel gibt es ja auch, dann einer geht zur Apotheke und fälscht vielleicht ein Rezept, dann sind wir nicht zuständig, weil kein Leistungserbringer beteiligt ist, der, ich sag mal, im Vorsatz in der Betrugshandlung beteiligt ist. Ne? Dann, ansonsten ist, sage ich mal, unsere Ermittlungsgruppe für die, ich sag mal, alles, was das Gesundheitswesen so im Portfolio hat, auch dabei.
Sehr gut ausgeführt. Dann hat man eine Vorstellung. Aber welche Herausforderungen gibt es denn da so bei der Ermittlungsarbeit?
Naja, die Herausforderungen sind eigentlich immer die gleichen. Also das Problem ist natürlich in dem Bereich, dass wir bekommen ja in der Regel also die Hinweise, die Strafanzeigen, sage ich, von den Krankenkassen, ja, also es ist ungefähr zu 50%, so dass wir, ich sag mal, auf Basis der Hinweise der Krankenkassen natürlich die Ermittlungen aufnehmen. Und da ist natürlich immer die Frage, ich sag mal, wie verdichtet sind die Hinweise, ne? Also das ist, sage ich, sehr vielschichtig, ne? Das können, sagen wir mal, schon entsprechende Vorermittlungen sein, die bei den Krankenkassen schon in der Tiefe stattgefunden haben, können aber auch, sage ich mal, nur allgemeine Hinweise sein. Beispielsweise, dass sich zum Beispiel Mitarbeitende aus, wir bleiben mal beim Thema Pflegedienste, weil das ist ja also der Schwerpunkt heute, dass sich Mitarbeiter, die in einem Pflegedienst gearbeitet haben, möglicherweise das Arbeitsverhältnis verändert haben, also zu einem neuen Pflegedienst gewechselt sind, will ich damit sagen, dass sie sagen, jetzt ist irgendwie der Punkt, wo ich sage, also ich bin nicht nur gewechselt, weil ich damit möglicherweise unzufrieden war, sondern ich möchte jetzt auch mal die Informationen, die, also wo ich finde, das ist nicht so optimal gelaufen oder im besten Fall, ich habe schon erkannt, dass mögliche Straftaten eine Rolle spielen könnten, will diese Hinweise weitergeben. Ja, und dann kommen diese Hinweise entweder direkt zu uns oder über in Krankenkassen und wir nehmen dann die Ermittlungen auf. Ja, und dann ist immer das Problem halt, wie stark sind die Hinweise oder wie fundiert sind die Hinweise. Und in dem Spannungsfeld bewegen wir uns erstmal als Ermittlungsbehörde, um erstmal festzustellen, um zu sondieren, haben wir wirklich einen Anfangsverdacht, weil das ist immer das Problem, was wir natürlich in der Strafverfolgung hier brauchen. Wir brauchen also rein technisch gesehen den Anfangsverdacht. Also nicht nur irgendwie so eine bloße Vermutung oder irgendwie so ein, ich sag mal, dass man vielleicht mit dem alten Arbeitgeber unzufrieden war, sondern ich brauche halt wirklich tatsächlich, ich sag mal, tatsächliche Fakten. Bestenfalls vielleicht auch bei welchen Klienten, bei denen man in der Pflege ja arbeitet, möglicherweise das eine oder das andere nicht so gelaufen ist. Ja, also beispielsweise Qualifikationsleistung, SGB V Unterscheidung zu SGB XI. Ja, also das ist der
Also
entscheidende.
richtige Beweise braucht man im Optimalfall, um dann zu entscheiden, ob zur Anklage kommt.
Ja, na, man braucht zumindest erstmal, also was Fundiertes, ja. Also nur, also die Staatsanwaltschaften, also auch wir tun es immer schwer, wenn wir erstmal nur so salopp, also bei dem Pflegedienst, ich sage es mal, bei dem Pflegedienst wurde betrogen, ja. Also, oder ist es nicht so gut gelaufen, sagen wir es mal so, ne? Das ist für uns erstmal schwer. Wir bräuchten dann schon irgendwie den Hinweis, dass wir halt sagen können, bei dem Versicherten XYZ, war am so und so vielten, waren Pflegekräfte vor Ort, entweder gar nicht vor Ort, ja, oder nur einmal am Tag vor Ort, obwohl dreimal am Tag vertraglich vereinbart ist, oder es war eben dann halt eine Pflegehilfskraft vor Ort, obwohl eigentlich eine Pflegefachkraft vertraglich für eine SGB V-Leistung entsprechend vereinbart war. Wenn wir jetzt, ich muss jetzt mal kurz zwischenfragen, wenn ich jetzt in der Fachterminologie, ist das ja auch in Ordnung so, ja, weil die Unterscheidung SGB V, SGB XI, dürfte auch bekannt sein, ne?
Wir können aber natürlich, guter Hinweis für andere Zuhörer, die nicht die Pflegefachkraftausbildung machen oder nur pflegende Angehörige sind. Das SGB V ist die Krankenkasse, grob gesagt, und da hat man dann im ambulanten Dienst die Behandlungspflege, also Medikamente stellen zum Beispiel oder einen Verband machen oder Insulin geben, der auch ein Medikament ist, also Spritzen geben. Und die müssen von einer Pflegefachkraft mit voller Ausbildung 3 Jahre absolviert werden, damit sie voll abrechnungsfähig sind. Und im SGB XI, das ist die Pflegeversicherung, sind die grundsätzlichen Pflegesachleistungen gemeint. Also man erbringt ja Sachleistungen im Sinne einer Dienstleistung wie Rasur, Körperpflege, Zähneputzen. Die sind über die Pflegeversicherung dann abrechenbar. Die können durchaus von Pflegehelfern, Pflegefachassistenzen absolviert und durchgeführt werden. Dann sind sie abrechnungsfähig. Genau, für die Behandlungspflege brauche ich schon immer die Fachkraft. Gut, dann haben wir das auch eingeordnet. Dankeschön. Was vielleicht noch super interessant ist, wie lange dauert denn so im Durchschnitt so eine Ermittlung? Kann man das irgendwie sagen oder ist das total unterschiedlich?
Na, das ist sehr schwer. Also man kann da, also kann natürlich keine belastbaren Zahlen sagen, weil es sehr, sehr vom Verfahren abhängt. Also wir haben natürlich, ich sag mal, abhängig jetzt von den Tatvorwürfen, die wir untersuchen. Ja, das Problem natürlich immer, dass wir uns natürlich strafprozessual orientieren müssen. Das heißt, wir haben in der Regel, also das richtet sich nach der Verjährung entsprechend. In der Regel mit einer Verjährung von 5 Jahren erstmal, also ist die Grundverjährung zu rechnen. Und dieser Verjährungszeitraum ist auch gleichzeitig dann mal der Ermittlungszeitraum. Das heißt also, wenn wir eine Strafanzeige haben, die seitens, wir bleiben jetzt mal von der Krankenkasse, weil das sind die hauptsächlichen Player, mit denen wir da zusammenarbeiten, also eine Anzeige von der Krankenkasse bekommen, haben wir in der Regel also einen 5-jährigen rückwärtig zu untersuchenden Tatzeitraum. Ja. Und dann muss man erstmal schauen, also man muss natürlich erstmal prüfen, kommt es überhaupt in Frage? Ja, also auf Deutsch gesagt, hat ja Leistungserbringer so lange gearbeitet überhaupt oder ist er vielleicht erst viel später gegründet worden? Und dann muss man gucken, welche Vorwürfe sind denen hier im Raum, die untersucht werden müssen. Heißt also, wenn in der Regel, sage ich jetzt mal so, ist halt, dass wir von Gewerbs, also aufgrund der Anfang, des Anfangsfachs, den wir haben, von gewerbsmäßigen Handeln ausgehen können oder also oftmals die Feststellung auch dafür haben. Wenn halt die Aussagen so sind von ehemaligen Mitarbeitern beispielsweise, die sagen, ja, das ist schon immer so gelaufen, ne? Das ist so die praktische Aussage, dann wissen wir, dass wir in dem 5-jährigen Untersuchungszeitraum sind. Und dann ist ja eben doch klar, und gerade im Bereich der Pflege ist das bei den Rückwärtigverfahren immer noch sehr, sehr schwierig. weil wir natürlich dann schauen müssen, also erstmal auf welchen Leistungsbereich schauen wir, ja, also beispielsweise, wenn die Tatvorwürfe im Wesentlichen sich aus Qualifikationsleistungen ergeben, also in der Unterscheidung von SGB 5 zu SGB 11, wie Sie eben doch richtigerweise dargelegt haben, dann müssten wir eben halt prüfen, sind in den letzten 5 Jahren, ich sage das mal nur abstrakt, wie es so wäre, ja, also müssen wir halt in den letzten 5 Jahren untersuchen, bei welchen Klienten sind möglicherweise die Leistungen nicht qualifikations- oder vertragsmäßig erbracht worden. Ja, und das müssten wir dann prüfen. Das heißt also in der Summe, wenn wir ein Ermittlungsverfahren haben, heißt das ja erstmal, dass wir uns die entsprechenden Unterlagen besorgen müssen. Das heißt also, von den Krankenkassen bekommen wir natürlich in der Regel die Abrechnung, bekommen natürlich auch die Leistungsnachweise und bekommen natürlich auch die Unterlagen zu den Mitarbeitenden, die also bei dem Leistungserbringer, bei dem Pflegedienst arbeiten. Und das können wir natürlich erstmal gegeneinander halten. Da wären wir noch nicht viel schlauer. In der Regel heißt es dann, dass wir natürlich uns noch weitere Beweismittel besorgen müssen, wenn der Anfangsverdacht so weit verdichtet ist, dass wir sagen, ja, okay, hält auch, ich sag mal, einem gerichtlichen Antrag stand, der dann gestellt wird, also einen Durchsuchungsantrag meine ich damit, dann besorgen wir uns halt letztendlich beim Leistungserbringer, beim Pflegedienst die weiteren Unterlagen. Das sind dann eben halt, ich sag mal, die Arbeitszeitnachweise, das sind dann eben die Tourenpläne und es sind dann auch nochmal die Original, ich sag mal, Kürzelungen möglicherweise auf den Leistungsnachweisen. Weil erst wenn wir das alles gegeneinander halten können, dann können wir eben auch sagen, also wenn das ordentlich geführt ist, meine ich natürlich auch, ne, können wir dann erst sagen, welche Person war zu welcher Zeit an welchem Ort, um zu sagen, kann denn die Leistung bei dem versicherten X auch so erbracht worden sein, wie es abgerechnet worden ist. Und das ist natürlich der Punkt, jetzt komme ich nochmal auf Ihre Frage zurück, das ist natürlich auch der Punkt, der die Ermittlungslänge ganz entscheidend beeinflusst, weil wenn wir natürlich wirklich, können Sie sich schon vorstellen, für 5 Jahre das prüfen sollen, dann ist das natürlich ein Aufwand, der unermesslich ist, zumal das ja im Wesentlichen heute immer noch, im Wesentlichen ja in Papier geführt wird. Ne? Wir sind natürlich mit vielen Ländern da schon, also wir arbeiten auch bundesweit, prüfen wir natürlich, ob wir sozusagen da diese Digitalisierung im Bereich vorantreiben, ja, und auch Möglichkeiten, ich sag mal, des Einlesens, also da gibt es Kollegen aus anderen Bundesländern, mit denen wir da zusammenarbeiten, zum Beispiel diese Papiersachen sozusagen zu digitalisieren, sie also einscannen, dass man eben auch diese Kürze lesen kann, ne, also mit KI, dass man also die Auswertung, will ich damit sagen, beschleunigen kann in den Bereichen. Aber letztendlich muss man halt immer wieder im Detail gucken, wie aufwendig sind die Verfahren und dann ist es in der Regel schon real, dass so ein Ermittlungsverfahren 2 Jahre dauert. Ja, um jetzt mal ganz konkret auf Ihre Frage zurückzukommen, hängt natürlich wirklich von den Umgebungsbedingungen ab, ne? Wenn halt nur, ich sag mal, einzelne Leistungen wie, ich sage jetzt mal, Verhinderungspflege oder wie jetzt intensiv, kommen wir glaube ich noch so Intensiv-HKP betroffen sind, wo die Ermittlungsmöglichkeiten deutlich einfacher sind, können die Verfahren noch kürzer sein. Aber ich sage mal so Pi mal Daumen kann man in der Regel sagen, dauert schon Verfahren. Also wenn wir im gewerbsmäßigen Bereich sind, 2 Jahre. Also es sei denn, es sind wirklich nur abgeschlossene Fälle, wo man halt sagt, der Ermittlungsaufwand ist deutlich geringer.
So ein Einzelfall, wenn dann so ein pflegender Angehöriger.
Also wenn es so Einzelfälle sind. Ja, also genau. Wenn der Ermittlungsaufwand größer wird, dann geht es eigentlich immer in die 2 Jahre, weil der Ermittlungsaufwand so immens ist. Geht ja schon davon los, man Anzeige, Prüfung, Besorgung der Unterlagen, dafür brauchen Beschlüsse, die müssen zu Gericht wieder.
Ja, und das sind ja Massen dann, die man da angucken muss.
Und dann muss man sich eben doch vorstellen, teilweise, wir haben Ermittlungsverfahren, dann kommt man dann halt mit 20 Kisten zurück, ja, aus der Durchsuchung. Ne? Und die müssen dann auch erstmal sortiert werden, geprüft werden. Und in der Regel ermitteln wir, das muss man halt wirklich sagen, ermitteln wir natürlich dann nicht den Schaden auf die 5 Jahre, weil das wäre nicht möglich, ja. Wir gucken dann halt wirklich in der Regel und aufgrund der Anzeige oder der Hinweise, und fokussieren uns dann möglicherweise auf einzelne Bereiche und sagen, die dann vielleicht auch entsprechend der Hinweise angemessen sind. Ja.
Wann läuft denn eine Ermittlung gut und wann verläuft die vielleicht im Sande?
Gute Frage. Machen wir es mal das Zweite. Also im Sande verläuft sie eigentlich nie. Ja, also das ist ja strafprozessual gar nicht möglich. Also wenn wir haben, als wenn wir einen Anfangsverdacht haben, und der uns mitgeteilt wird, dann müssen wir dem auch nachgehen. Es gibt dann immer nur, ich sag mal, mehrere Möglichkeiten. Das Vermittlungsverfahren kann wieder eingestellt werden, weil die Verdachtsumstände nicht ausreichen. Oder kann eben, sage ich mal, nur eine Geldstrafe am Ende kommen. Oder ich sag mal, der Weg in der Regel eines Vermittlungsverfahrens ist ja immer, ich sag mal, die Schuld oder die Unschuld zu beweisen. Heißt, wenn die Unschuld ist, dann die Einstellung des Verfahrens das Ziel. Und das andere ist eben dann die Anklage in der Regel. Das ist ja das Ziel, worauf wir immer hinarbeiten. dementsprechend gut verläuft sie, wenn sie, ich sag mal, in einem guten Prozess läuft. Also wenn wir halt gute, ausführliche Hinweise oder Anzeigen bekommen, aus denen wir genau das eben, was ich sagte, eben dann auch feststellen können. Dass wir eben dann sagen können, okay, der Anfangsvertrag ist begründet oder ist unbegründet. Das heißt auch, dass man noch Hinweise kommt, wo möglicherweise Fehlverhalten vorliegt. Das heißt also, ist es im Bereich der Qualifikationsleistung, ist es vielleicht im Bereich, ich sage mal, der Intensivhauskrankenpflege, also Intensiv-HKP, gegenüber Personalvorhaltung verstoßen worden ist, also typische 1-zu-1-Versorgung, oder ist im Bereich der Verhinderungspflege oder im Bereich der Hilfsmittel, da sind da Fehler, liegen da Manipulationen vor. Wenn wir da klare Hinweise bekommen, aus denen wir dann auch relativ gut erkennen können, so, wie sich der Tatzeitraum ergibt, welche Personen beteiligt oder verantwortlich sind. Also ist das, sage ich mal, von der Pflegedienstleitung arrangiert oder ist es dann doch höher, also von den Inhabern des Pflegedienstes, der Prozess so gestaltet, dass eben die Manipulationen, sag mal, so mehr oder weniger durchgeführt werden sollen, also auf Anweisung, dann können wir gut ermitteln und dann können wir, kommen wir auch gut zu einem Ergebnis. Natürlich auch, wenn wir dann im Rahmen der strafprozessualen Maßnahmen, also Vernehmung, Durchsuchung und so weiter, auch entsprechende gute Beweismittel vorfinden. Wenn das natürlich alles schwierig ist, dann wird es uns auch schwierig.
Ja, ist ja eigentlich auch logisch. Je eher die Beweislast ist und je besser die Beweise sind, je einfacher ist es. Klingt sehr logisch. Dann, wie ist denn dann so die Berührungspunkte mit der Pflege und den Pflegefachpersonen oder gibt es positive oder negativere Begegnungen in Kooperationen mit Pflege?
Ja, das ist natürlich immer vielleicht ein Spannungsbogen. Deswegen auch ganz gut, dass wir vielleicht dass wir heute dazu mal aus unserer Perspektive mal darstellen können. Weil wir natürlich immer das Problem haben, wir haben ermitteln natürlich grundsätzlich immer gegen die Verantwortlichen des Pflegedienstes. Und das sind natürlich in der Regel natürlich die Inhaber, aber es ist natürlich eben auch die Pflegedienstleitung möglicherweise, ja. Wenn eben Hinweise kommen, dass eben Qualifikationsleistungen eben möglicherweise in den Leistungsnachweisen offen gelassen worden sind oder nachgekürzelt worden sind, dann haben wir halt einen Spannungsbogen, dass natürlich nicht nur die Inhaber, die möglicherweise dieses System entwickelt haben, oder aus Verantworten da mitarbeiten, sondern eben auch Mitarbeiter des Pflegedienstes, die dann auch gegebenenfalls als beschuldigt im Verfahren in Betracht kommen. Ja, also man muss jetzt sagen, in den einzelnen Verfahren sehr unterschiedlich, also weil wir natürlich in der Regel immer von der Verantwortungsoption ausgehen, aber wenn natürlich Mitarbeitende im Pflegedienst natürlich, ich sag mal, auf Anweisung gesagt kommen, da lass mal die Leistung offen, also beispielsweise für die Pflegehilfskraft, dass sie eben eine SGB-5-Leistung halt macht, obwohl sie dafür vertraglich und auch aufgrund der Qualifikation nicht zulässig wäre, diese Leistung zu erbringen, das offen gelassen wird, dass es dann eben später sozusagen eine Fachkraft oder ein examinierter Pfleger dann nachkürzen kann, dann sind wir natürlich im Bereich eines Anfangsvertrags des Betruges. Und dann haben wir natürlich auch immer diesen Spannungsbogen, wo wir sagen müssen, wenn wir jetzt also bei Besuchung oder wenn wir dann auch, was wir natürlich sehr, sehr oft machen, bei den Pflegediensten vorladen, um halt entsprechende Aussagen zu bekommen, dann ist man immer in dem Spannungsbogen schuldigter Zeuge, ja. Also, weil das muss dann vorher geprüft werden mit der Staatsanwaltschaft gemeinsam. Und das ist eben auch unter präventiven Gesichtspunkten hier relativ wichtig, dass man da weiß, als Mitarbeiter an einem Pflegedienst, dass man natürlich so, wenn man auf Anweisungen handelt, natürlich in den Fokus eines Ermittlungsverfahrens geraten kann. Wenn ich eben meine Leistung, für die ich persönlich verantwortlich zeichne, die auch nach Sozialrecht ja so erforderlich sind, das lernen Sie ja auch in der Ausbildung entsprechend, das Sozialrechtsgebot der persönlichen Leistungserbringung steht überall, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ne? Und wenn ich da eben gegen verstoße, kann ich, ich sag mal, in den Fokus der Ermittlungsbehörden geraten.
Genau, dann ist ja wirklich die Frage, bin ich schuldig, habe ich im großen Stil mitgemacht oder bin ich einfach Zeuge? Und deswegen bringe ich zum Beispiel Auszubildende auch immer beim, nur das, was ihr wirklich tut, muss abgekürzelt werden, nichts von anderen, nichts nachkürzeln und so weiter und so fort. Aber da kommen wir ja nochmal zu, vielleicht dann im späteren Verlauf. Was ist denn, also das ist ja dann auch Dokumentenfälschung, was ist denn da der Straftatbestand? Gibt es da, also das ist ja ist dann Betrug, wie nennt sich das und welche Strafen gibt es dafür?
Ja, welche Strafen dafür kann man jetzt. In der Regel ist es Betrug, ist natürlich in Tateinheit mit Urkundenfälschung, weil natürlich jetzt die Unterlagen, also die Leistungsnachweise ja auch zu den Krankenkassen gehen und Dokumente am Ende sind. Es wird ja auch von allen unterzeichnet, in der Regel auch vom Versicherten, also vom Klienten. Und da geht dieses Dokument ja weg. Und wenn ich da eben Sachen offen lasse, weil es dann später eine Fachkraft nachkürzeln soll, Also, oder auch weil ich möglicherweise da dokumentiere, dass ich dreimal am Tag dort war, oder wo ich in der Regel möglicherweise nur einmal am Tag die Leistung dort durchgeführt habe. Das betrifft ja auch nicht nur SGB V, das kann ja auch SGB XI-Leistungen betreffen, dass ich eben vielleicht eine kleine Körperpflege statt einer großen Körperpflege gemacht habe und so weiter, dann ist man immer im Betrug. Also der Betrug ist da so dann der vorrangige Tatbestand. Ja? Also auch wenn die Urkundenfälschung einhergeht, man würde theoretisch, man soll jetzt nicht zum Strafprozessual werden, aber theoretisch werden beide Straftaten verwirklicht. Aber in der Tateinheit ist es natürlich so, dass der Betrug, sage ich mal, in der Regel verfolgt wird oder als vorrangiges Delikt halt gilt. Und dementsprechend, je nachdem, ich sage mal, das Paragraph 263 Strafgesetzbuch, ja, also der Abrechnungsbetrug hat ja keinen eigenen Tatbestand, also der wird im Auffangtatbestand des Betruges regieren. Und dementsprechend richten sich dann da auch die, sag mal, entsprechenden strafrechtlichen Normen daran. Man kann jetzt nicht sagen, wie das bestraft wird, hängt natürlich von der Schwere des Delikts ab und von der Höhe des Schadens, ne? Natürlich
Also
im normalen.
Geldstrafen, glaube ich, und was ist
Also
so?
von mit Geldstrafen geht's los, theoretisch, sage ich mal. Und das kann natürlich letztendlich bis zur Haftstrafe gehen. Ne? Also wenn man in eine Gewerbsmäßigkeit kommt, ja, der Bundesgerichtshof hat mal gesagt, also ab der Verwirklichung von 1 Million Euro Schaden kann eine Strafe nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden. Wenn man jetzt mal so an den Bereich der Intensiv-HKP denkt, wo man bei einem Abrechnungsvolumen von 25.000 Euro gegebenenfalls im Monat ist und dann, wenn man dann mal das auf 5 Jahre bei einem Klienten hochrechnet, dann kommt man sogar in solche Regionen, wo man überlegen muss, gut nachweisbar ist, dann kann man möglicherweise mit Haftstrafe sogar rechnen. Ist aber, sage ich mal, so bei den normalen Delikten erstmal, will ich nicht dramatisieren, aber erstmal der Ausnahmefall. Aber man muss jetzt einfach mal hochrechnen. Ja, weil dann ist man schon in solchen Bereichen. In der Regel, sage ich es mal, wenn man nicht vorbestraft ist oder so, ehrlich erstmal das Thema der Bewährung oder der finanziellen,
Genau, also der
der
Geldstrafe.
finanziellen Rückzahlung sein. Was natürlich immer noch eine Rolle spielt, ist die Schadenswiedergutmachung, ne? Also gegenüber dem Kostenträger der Krankenkasse. Die fordern natürlich ihr Geld zurück und das kann bei dem anderen Leistungserbringer natürlich dann auch schon schwierig sein, wenn man vielleicht für 2 oder 3 Jahre die Leistung zurückführt.
Genau. Was ich immer wichtig finde, so berufspolitisch ist es ja halt auch so, wenn solche Sachen passieren, ist es für mich ja dann ethisch immer fragwürdig, wenn die dann weiter irgendwo arbeiten. So, und dafür gibt es in Deutschland noch nicht so viele Pflegekammern oder selten auch irgendwelche Urteile, wo man sagt, die Berufsbezeichnung wird jetzt entzogen. So,
Naja,
ne?
das prangern wir auch an. Also eins der Probleme, wo wir halt sagen, also es wird überlegen, ob man vielleicht möglicherweise eine Präventionsdatenbank macht, also die auch dann bundesweit gilt. Das ist eine Überlegung, auch wirklich in der Prüfung. Ansonsten haben natürlich die Strafverfolgungsbehörden die Möglichkeit, letztendlich eine Art Berufseinschränkung über die Kammern zu machen. Das ist aber schon schwierig, weil es
Ja.
im Bereich der Pflege keine, ich sag mal, großen Kammern gibt, sag ich mal, wo man das die Möglichkeit hat. Was man natürlich machen könnte, davon machen die Krankenkassen aber aus meiner Sicht zu wenig Gebrauch, wenn man halt einen neuen Pflegedienst beantragen will, also die Zulassung dafür haben will, dass man sagen will, die Zulassung wird nicht erteilt. Ja, weil du eben halt schon mal auffällig geworden bist in einem anderen Verfahren, möglicherweise sogar verurteilt worden bist du für uns, sag ich mal, kein vertragswürdiger Partner. Das könnte man machen, wird aber zu wenig in Anspruch genommen, glaube ich. Aber ansonsten bestünde natürlich die Möglichkeit schon, dass die Gerichte natürlich dann am Ende sagen, okay, dass man da entsprechende Berufsverbote ausspricht oder sowas. Aber nach meiner Erfahrung ist sowas noch nicht.
Nee,
Ich
ist
kenne auch
noch nicht. Genau.
kenn keinen
Also,
vergleichbaren Fall, wo sagen, was ein Test.
leider nicht, leider nicht. Aber ja, und das ist so relativ leicht. Die melden dann auf einen anderen Namen an, so, und dann haben sie wieder einen Pflegedienst und machen das gleiche normal, so nach dem Motto. Auch schon vollkommen.
Das stellen wir ja auch fest, weil wir halt dann öfter ja mal immer wieder, weil dann gewisse Namen schon bekannt sind, dann denkt man, ja, und dann einen neuen Namen, der wir eröffnet worden. Weil natürlich die Zulassungsvoraussetzungen für Pflegedienst, das prangern wir eben auch an, eben halt relativ gering sind. Also man muss ja keine großen Hürden überspringen, wenn man halt Pflegedienst eröffnen will.
Ja, wir
Man
brauchen
braucht das
aber auch
eben.
sehr viele, ja. Wir haben ja nun mal über 4,3 pflegende Angehörige, also 4,3 Millionen pflegende Angehörige, wenn nicht sogar noch mehr, die alle einen Pflegedienst brauchen oder die quasi selber irgendwie pflegen und nur 1,8 Pflegefachkräfte, also 1,8 Millionen in Deutschland. Wir sind einfach zu wenige,
Das
die
ist richtig.
professionell ausgebildet sind und wir haben demografischen Wandel. Wir brauchen eigentlich immer mehr Pflegedienste und auch ambulante Pflegedienste. schwierig, überhaupt einen Platz zu bekommen. Und natürlich sind da die Hürden von der Politik und von allen auch relativ gering gesetzt, weil man halt so viele braucht. So.
Sicherlich einer der Gründe, aber in der Regel mit Versorgung noch eine Versorgung, sag ich mal, die den vertraglichen rechtlichen Rahmen hier
Genau.
gerecht wird. Ne? Das ist halt so ein Spannungsbogen, der natürlich für beide Seiten gilt. Das nicht.
Das Fachwissen.
Dankeschön für die Ausführungen. Ich würde mal an der Stelle das pflegepädagogische Fachwissen kurz einordnen für alle, die uns zuhören. Die Anforderungen an eine Pflegedokumentation laut all diesen Standards, die wir auch lernen in der Pflegequalität, in der Ausbildung, ist, sie muss schriftlich, umfassend, zeitnah und lückenlos erfolgen. Das heißt, ich darf nichts vergessen möglicherweise und ich sollte es zeitnah machen. Auch in den praktischen Abschlussprüfungen musste im Prinzip 10, 15 Minuten, nachdem ich was gemacht habe, müsste ich zur Pflegedokumentation gehen. In Kliniken ist das ja schon relativ digital oder das in eine App eintragen, wenn wir vom ambulanten Pflegedienst reden, oder das in die Papiere eintragen, wenn wir noch schriftlich reden. Relativ zeitnah, damit ich halt eben nichts vergesse. Es muss objektiv formuliert sein, ohne Werturteile. Also da sollte nicht drinstehen, der Patient ist doof und meckert zu viel, ja, sondern es sollte ohne Werturteile objektiv formuliert werden. Zum Beispiel, dass der Klient unzufrieden ist und Dinge äußert oder dass er aufgebrachter ist und so weiter und so fort. Also es sollte neutraler formuliert sein, ohne Wertung. Man hat die Verwendung von Dokumenten, echtem Material. Wenn wir schriftlich reden, dann reden wir immer vom Kugelschreiber. Nichts, was wegklappbar oder radierbar ist. Also kein Füller oder quasi ein Bleistift oder so. Es muss halt dokumentenecht sein. Eine eindeutige Angabe von Datum und Uhrzeit. Wann wurde das gemacht? Durchgestrichene Sachen, wenn man sich verschrieben hat, auch das passiert, ist mir auch schon passiert, muss das so durchgestrichen sein, dass das unten drunter noch lesbar ist. Und man kann dann auch Fehleintrag daneben schreiben und ein Kürzel daneben machen. Kürzel bedeutet immer Handzeichen, also ist der Vorname und der Nachname. Bei mir wäre das Liane Fischer, also L und F wäre mein Kürzel, um da Dinge abzukürzen, weil für die Unterschrift, wenn ich komplett unterschreiben würde, ist das ja dann immer alles viel zu wenig Platz. Deswegen arbeitet man mit einem Kürzel. Nachträgliche Änderungen sind nicht erlaubt, also man darf nichts mit Tippex oder weißer Farbe wegmachen. Auch das ist dann schon Urkundenfälschung, wenn man irgendwas probiert, wieder rauszulöschen. In digitalen Systemen geht es nicht, die sind oft so programmiert. Man muss dann auch immer mit dem Code sich einloggen und seinem Passwort und dadurch ist alles, was ich dann da anklicke, automatisch mit meinem Kürzel hinterlegt. Unerledigte Aufgaben, wie wir gerade schon gesagt haben, wenn etwas nicht gemacht wurde, dann ist es nicht als erledigt abzukürzeln. Wenn ich jetzt sage, ich habe eine Körperpflege gemacht, dann darf ich das abkürzeln. Habe ich die aber nicht gemacht, darf ich es nicht abkürzeln. Auch nicht andere Sachen, wie ich habe eine kleine Körperpflege gemacht und kürze aber eine große ab. Wenn man sich in einer Zeile vertan hat, muss man auch hier wieder durchstreichen, gegenkürzeln und neu abkürzeln. Also gewissenhaft und nachvollziehbar. Nachweise sind Rechtsformen der Durchführung von Pflege und Betreuung und Behandlung. Man hat also diesen Durchführungsnachweis als wichtigen Beweismittel auch vor Gericht. Was muss hier alles so dokumentiert werden oder was ist da alles überhaupt Inhalt, was man alle prüfen muss? Das sind die Patientenstammdaten, die müssen natürlich stimmen. Name, Alter, Geburtsdatum, Größe, Gewicht, Wohnort und so weiter, Familienangehörigen, die Pflegeanamnese, also das Informationsgespräch. Wenn man mit Patienten redet, muss das dokumentiert werden in Gesprächsprotokollen oder in der Pflegeanamnese. Sämtliche ärztliche Anordnungen, also welche Medikamente werden zu welcher Tageszeit wie eingenommen, müssen vom Arzt angeordnet werden und müssen dann auch die Therapien ersichtlich sein. Also es muss einen Medikamentenplan geben und es muss einen Pflegeplan geben und einen Pflegebericht, wo man ja dann immer einträgt, wenn man da war und Besonderheiten waren oder der Patient sich verschlechtert hat, wo man dann halt nicht so Sachen einträgt wie Patient ist OB. Also ohne Befund, sondern man sollte schon vernünftige lange Sätze schreiben, um den Zustand des Patienten richtig einzuschätzen. Und man macht auch das Ergebnis der Pflegeaktivitäten bewerten, dass der Patient sich zum Beispiel verbessert oder verschlechtert hat. Man muss auch hier das meiste beim Abrechnungsbetrug den Nachweis der durchgeführten Maßnahmen, also diesen Tätigkeitsnachweis. Was habe ich gemacht? Behandlungspflege oder nicht? Welche Maßnahmen? Zähneputzen, Rasur, Duschen, Baden, was habe ich denn alle gemacht? Das ist der Nachweis der durchgeführten Maßnahmen. Der muss regelgerecht geführt sein. Grundsätzlich rechtlich haben wir ja hier schon mehrfach gesagt, sind wir im SGB V und im SGB XI. Aber im SGB V steht in der Krankenversicherung Paragraph 147, dass die Qualitätssicherung zu erfolgen hat in Form von Dokumentation. Gab dazu verschiedene BGH-Urteile. Eins der ersten war ein Dammschnitt-Urteil. Das heißt, soweit da um einen Dammschnitt ging, der nicht gut dokumentiert und behandelt wurde. Und das war einer der ersten nicht fachgerechten Behandlungsnachweise, wo ein Urteil zu gab. Dazu gab es dann viele nachfolgende pflegerische Dokumentationsurteile vor den Gerichten. Die ersten, die so waren, waren 1986 und 1987. Daraus folgten jede Menge bis jetzt in die 2000er, 2010, hatten wir gerade ja gehört, kam es so auch massiv auf mit dem Abrechnungsbetrug. Und die schriftliche Dokumentation ist verpflichtend für alle, also auch für Therapeuten, Ärzte und Pflegefachkräfte und ist essentiell zur Versorgung und Zuständigkeit, weil wir ja auch in Schichten arbeiten und in unterschiedlichen Übergaben haben und die schriftliche Dokumentation somit die Qualitätssicherung darstellen soll. Ohne das haben wir keine Sicherung der durchgeführten Maßnahmen. Und somit ist es immer zu tätigen. Da gibt es verschiedene Quellen aus dem Thieme Verlag und anderen Pflegefachbüchern. Zur Prävention, da kommen wir dann auch noch zu. Die Krankenkassen haben ja dazu auch jede Menge gemacht. Unter anderem Rheinland-Pfalz und Saarland und viele andere Krankenkassen der Bundesländer. Wir sind ja gerade hier in Brandenburg und reden ja mit der Ermittlungsgruppe aus Brandenburg. Aber es gibt halt für Bekämpfung und Abrechnungsbetrug und gegen Korruption im Gesundheitswesen gute, enge Zusammenarbeiten. Es gibt Strukturen und es gibt halt eine komplexe Zusammenarbeit hier auch. Die muss wahrscheinlich auch verstärkt werden, die Zusammenarbeit. Und wir brauchen auch gezielten Fokus und netzwerkartige Abrechnungsmanipulationen zu erkennen und zu bekämpfen. Ja, wenn gerade dann ein Pflegedienst groß ist und mehrere Ableger hat und die machen das im großen Stil, ist das ja wirklich gezielt und muss auch gezielt bekämpft werden. Und somit brauchen wir eine gute Zusammenarbeit. Ziel ist natürlich hier die Prävention auch zu erhöhen und die Aufklärungsquote zu erhöhen und der Schutz vor kriminellen Verhalten. Also ich möchte auch nicht quasi ich nicht richtig behandelt werde und ich das Verkehrte bekomme oder irgendwas abgerechnet wird, was an mir nicht gemacht wurde. Das ist also somit dann, würde sich jeder aufregen, wenn, keine Ahnung, beim Handyvertrag irgendwie zu viel abgebucht würde, da regt sich jeder auf und bei diesen Dingen braucht es halt auch einen Schutz. Wie sehen Sie das denn, Herr Gemeinhardt? Wie kann man präventiv gegen Abrechnungsbetrug mehr tun?
Naja, der einfachste Weg, also für die, das ist ja mal, ist ja mehrere Handlungsebenen. Die Handlungsebene 1 ist natürlich, dass, wir haben es ja schon gerade angesprochen, den Spannungsbogen, dass man halt Mitarbeitender ist in dem Pflegedienst und ich sag mal, auf Anweisung gewisse Sachen machen soll, dass man sich dem verwehrt, weil man sich dann letztendlich einer möglichen Betrugsverfolgung dann durch Strafverfolgung aussetzt. Das ist einfach so. Und die Frage ist, immer, nach meiner Erfahrung, ist es auch immer nur eine Frage der Zeit, ja, dass die Ermittlung dann doch irgendwann, weil irgendeiner irgendwann aussagt oder weil eben dann doch gewisse Sachen dann auffällig werden in der Abrechnung. Ja, also das ist natürlich erstmal, ich sag mal, wo halt jeder selbst präventiv tätig werden kann, indem er sagen kann, wie Sie es gesagt haben, ich kürzle eben halt nur die Leistungen, die ich auch persönlich gemacht habe. Ja. Es sind ja diese Prinzipien des Sozialrechts, Sie haben gerade auch mal angesprochen, Qualitätssicherungsprinzip, ne, Gebot der persönlichen Leistungserbringung und Wirtschaftlichkeitsprinzip, da gibt es ja dieses schöne Wanz, ja, wo man dann also immer wirtschaftlich, ausreichend, notwendig, zweckmäßig, wenn man in den Punkten drin wird, dann ist man erstmal persönlich auf der sicheren Seite. Ja, das andere, was wir natürlich präventiv machen, ist ja eigentlich das, was ich heute mache, dass ich auch hier sitze und mal kurz sage, was kann man denn vielleicht besser machen, ja, oder wo kann man sich vielleicht ein bisschen orientieren oder wie ermitteln Strafverfolgungsbehörden überhaupt. Ja, das ist ja auch ein Teil der Prävention. Und die dritte Schiene, Handlungsebene, hatten Sie ja auch schon angesprochen. Wir arbeiten ja sehr, sehr eng mit den Kostenträgern zusammen, also mit den Krankenkassen. Also das sind letztendlich diese sogenannten 197a-Stellen, die der Gesetzgeber ja seit 2003 eingeführt hat, ja, die ja eigene Ermittlungseinheiten haben, wo wir eben auch gucken, dass wir eben die Vertragsbedingungen beispielsweise bei den Kostenträgern schärfen. Ja, also wir machen da wirklich auch als Strafverfolgungsbehörden Vorschläge, ja, und sagen, überlegt mal an der und dem Punkt, vielleicht gerade im Bereich zum Beispiel der Verhinderungspflege Sachen noch zu verändern. Dann sind da relativ viele Straftaten zur Anzeige gekommen, ja, um halt also von unserer Seite einzuwirken. Sind auch mit Verbänden unterwegs, aber auch mit der Politik beispielsweise. Es gab nächste Woche noch ein Gespräch politischer Ebene, wo es um diese neue BFAP geht. Ich möchte also Ihnen ja auch was sagen. Also die Einführung der digitalen Nummern, ja, die ja bis Ende August erfolgen soll, dass also jede Pflegekraft eine eigene lebenslange Nummer hat, ähnlich wie das ein Arzt hat, also bei der LAN lebenslange Arztnummer, dass man eben noch Leistungen nachverfolgen kann. Ja, und da sollen ja letztendlich auch die Qualifikationsnachweise der einzelnen Mitarbeitenden dann mit hochgeladen werden in dem Bereich. Also auch da haben wir nochmal ein Gespräch. Also auch da sind wir als Strafverfolger nah dran, einfach präventiv und so früh wie möglich anzusetzen, um einfach Druck zu erschweren. Das ist ja letztendlich unser Job, weil wir haben natürlich das Ziel, wir wollen natürlich weniger Straftaten haben und wir wollen eine gute Versorgung bei den Versicherten.
Perfekt. Ja, also die finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht. Die Nummern so, auch wo die Qualifikationen hochgeladen sind und so weiter, diese elektrischen Nummern, ist ja auch diese, man konnte bisher sich freiwillig registrieren und auch freiwillig dann seine Unterlagen hochladen und Fortbildungspunkte sammeln. Da sind wir wieder dabei. Wir haben keine deutschlandweite Pflegekammer, so wie die Ärztekammer zum Beispiel, wo man Fälle melden kann, wo man nicht gute Pflegefachkräfte melden kann, wo alle gut registriert sind. Man hat gar nicht so eine Nachverfolgung und jetzt muss der Gesetzgeber eine Umgehung schaffen damit und quasi dafür die Möglichkeit schaffen, weil es halt eben keine deutschlandweite Pflegekammer gibt. Würde die geben, hätten wir vielleicht das Problem gar nicht. Nochmal so ein pflegepolitischer Einwand, weil ich bin der Meinung, die Politik müsste einfach mal eine Pflegekammer gründen, dann hätten wir viele Probleme nämlich nicht mehr.
Das kann ich gerne nächste Woche nochmal mit aufgreifen, weil wir mit dem BfArM ja zusammensitzen. Also
Bei der Ärztekammer meldet man Ärzte, da kann man dann nachfragen, man kann deren Qualifikation einsehen, es gibt eine verpflichtende Weiterbildung und so weiter und so fort. Und eine Pflegekammer würde ja ähnlich funktionieren wie eine Ärztekammer. Und man hat auch im Katastrophenfall, wir haben ja im Moment bestimmte politische Bedingungen, wie wir ja wissen, Krieg und andere Sachen, auch eher die Möglichkeit zu sehen, wie viele haben wir denn und wo arbeiten die denn, wenn ich im Katastrophenfall ausrufen möchte, dass jede Menge Leute, die die Ausbildung gemacht haben, helfen. Aber ohne dass ich eine deutschlandweite Pflegekammer habe, kann ich auf die Zahlen gar nicht zugreifen. Also er hat mehrere Gros, warum man eigentlich eine deutschlandweite Pflegekammer braucht.
Naja,
So,
aber
dann.
manche Wege sind ja immer noch ein bisschen weit. Die muss man dann halt immer mal gehen, muss man halt gucken. Also die Entwicklung wird vielleicht dahin gehen. Das ist natürlich immer eine politische Frage. Sie haben es ja richtig angesprochen.
Genau. Ist eine politische Frage. In NRW gibt es die ja jetzt schon und das funktioniert auch ganz gut. Die können auch sehen, wie viele Junge kommen, wie viele Alte gibt es, wo sind Regionen, die nicht so gut besetzt sind und dann kann man ja gegensteuern. Also wenn man dann nicht diese Zahlen hat über eine Kammer, geht das halt schwieriger. Gut eingeführt in dem Bundesland.
Das Fallbeispiel.
Wir kommen zu einem kurzen Fall. Ich würde den vorlesen. Der ist fiktiv, also ist sehr viel geändert worden. Es sind Zahlen geändert. Keine Namen werden genannt und auch keine Sachen, die man zurückverfolgen kann. Ich habe in einem anderen Bundesland recherchiert und auch zu einem Fall, der über 10 Jahre her ist, also 2014 und älter. Wir sind ja hier jetzt eher in Brandenburg unterwegs. Das heißt, Herr Gemeinhardt wird nach dem Fall gucken und einordnen, wie das so in Brandenburg läuft und wie realistisch dieser Fall ist. Aber dass es halt wirklich fiktiv ist und auf niemanden zurückverfolgbar ist, haben wir den jetzt mal so anhand echter Nachrichten, die auch irgendwo veröffentlicht wurden, nachskizziert. Also, ich lese vor. Ein dramatischer Fall von Betrug erschüttert das Gesundheitswesen. Ein ambulanter Pflegedienst aus Stuttgart soll Krankenkassen um mehrere hunderttausend Euro geprellt haben. Ja, kann auch vielleicht in Bamberg passieren oder ist bestimmt auch schon passiert. Die Polizei hat eine groß angelegte Aktion, zahlreiche Standorte der Firma zu durchsuchen. Von Bergen von Akten werden hier sichergestellt. Die Situation wirft ein grelles Licht auf eine traurige Realität. Wenn Familien an ihre Grenzen stoßen, übernehmen ambulante Pflegedienste die Versorgung von Pflegebedürftigen. Doch anstatt Hilfe zu leisten, soll die besagte Firma die Situation ausgenutzt haben, und sich unrechtmäßig bereichert haben. Die Ermittler gehen von einem beträchtlichen Sachschaden aus und haben zweistellige Sachen hier gefunden und der Firma auch in verschiedenen Städten durchsucht. Details über das Unternehmen werden aus Rücksicht auf Patienten und Mitarbeiter zurückgehalten in der Presse. Es wird vermutet, dass der Betrugsdelikte bis ins Jahr 2010 zurückreichen. Da waren wir hier bei den besagten, vorhin geäußerten 5 Jahren wahrscheinlich auch schon. Es ist so, circa soll es spielen um 2014, also reicht es über 4 Jahre zurück. Es scheint, dass die Firma nicht nur Gesetze missachtet hat, sondern auch Kunden getäuscht hat. Pflegekräfte sollen nicht qualifizierte Maßnahmen durchgeführt haben und Leistungen abgerechnet haben, die nicht erbracht wurden. Es besteht der Verdacht der Schwarzarbeit und der nicht ordnungsgemäßen Anmeldung bei Sozialversicherungsträgern und Steuerbehörden. Diese schockierende Ermittlung oder Enthüllung werfen Fragen über die Integrität von Verantwortung und von privaten und kirchlichen Pflegediensten auf. Es bleibt zu hoffen, dass die Ermittlungen zu Gerechtigkeit für die Betroffenen führen, solche Vorfälle in Zukunft verhindert werden können. Hauptverdächtig sind die Inhaber, also es war ein Inhaber-Ehepaar in diesem fiktiven Fall, eines ambulanten Pflegedienstes, insbesondere hier der Ehemann oder der Mann. Ehemalige Mitarbeiter und der medizinische Dienst der Krankenkasse meldeten die Missstände. Es gibt kein Anzeichen auf schlechte Pflege. Teil des Vermögens der Verdächtigen wurden beschlagnahmt und sind jedoch vorerst frei. Die Durchsuchungen ergaben also zahlreiche Dokumente, deren Auswertung nun langwierig wahrscheinlich und schwierig ist. Häusliche Pflege ist ein lukratives Geschäft mit vielen Anbietern, darunter möglicherweise auch unseriöse.
Die Analyse.
Gut, ist der Fall realistisch?
Ja, so ein Fall ist natürlich immer realistisch. Ich sag mal, viele Fälle genau so anfangen oder so, also auch unser Ermittlungshintergrund sind.
Der medizinische Dienst meldet auch Verdachtsfälle?
Nee, das ist eher unrealistisch, also zumindest aus meiner Erfahrung.
Okay.
Weil das Problem ist, es hat sich auch mit der Veränderung des medizinischen Dienstes im letzten Jahr. Vorher hieß er auch medizinischer Dienst der Krankenkassen. Heute wird er ja noch, ich sag mal, unabhängiger verstanden, als er vorher schon war. In der Regel bekommen wir keine Hinweise vom medizinischen Dienst, weil wenn, gibt der medizinische Dienst ja an die Kostenträger, also die Krankenkassen, von denen wird er ja auch beauftragt weiter. Und die würden den Hinweis dann an uns geben, ja. Aber also das wäre in der Regel eher eine unübliche Verfahrensweise, dass da eine direkte Kontaktaufnahme zu uns käme.
Und wenn jetzt hier so, da steht ja drin, so Steuerbetrug und Sozialversicherungsbetrug, das ist ja dann eher nochmal eine andere Baustelle, oder?
Das wären dann mehrere Baustellen, ja. Das wäre dann ein Fall, sag ich mal, der dann Institution oder behördenübergreifend wäre. Wenn man natürlich Hinweis auf Schwarzarbeit hätte, dann haben wir in dem einen oder anderen Verfahren auch, dann wäre der Zoll noch mit im Boot, weil für die Schwarzarbeit Taten dann zuständig wäre. Mit dem würden wir dann zusammenarbeiten. Und wenn es natürlich dann Delikte sind, die Steuerverkürzungen betreffen würden, wenn man möglicherweise die Einnahmen vielleicht nicht so erklärt hat oder anders erklärt hat, oder eben wenn man Mitarbeiter auch nicht, also Basisbeschäftigte hat, dann hat man ja auch sozusagen Lohnsteuer möglicherweise erspart. Und dann wäre die Steuerfahndung mit im Boot. Und dann wäre es auch so, dass wir mit denen auch zusammenarbeiten würden. Das passiert dann auch behördenübergreifend. Ja, dass wir dann also als Behörden mehr oder weniger an so einem Fall gemeinsam arbeiten. Ja, man will immer gucken, wo der Schwerpunkt liegt, aber theoretisch gibt es da gewachsene Strukturen, ja, untereinander.
Ansonsten hat man ja schon gehört, also auch diese 5 Jahre spielen ja hier mit rein. Also wenn er 2014 spielt und man bis 2010 zurückverfolgt, und Berge von Akten haben wir auch schon gehört, scheint sehr realistisch. Was mich interessiert, ist diese Beschlagnahmen der Vermögensleistungen. Also wenn die da im BMW fahren, beschlagnahmt man den dann?
Naja, das ist diese schöne Antwort, sagen, das hängt davon ab, vom Einzelfall. Ja, also wie es jetzt hier in dem Fall steht, das Problem ist, also wenn wir, also auch für eine Beschlagnahme von Vermögenswerten braucht man einen gerichtlichen Beschluss, also einen Arrestbeschluss heißt das im Juristischen. Und das heißt letztendlich, der muss dann auch schon irgendwie fixiert sein, ja. Also kann jetzt nicht als Strafverfolger einfach sagen, so, ich gehe da mal rein und beschlag da einen BMW, wie Sie sagen, oder beschlag da, ich sage es mal, 100.000 Euro. Weil in der Regel machen wir das dann auch zur Rückgewinnungshilfe, also letztendlich zur Schadenswiedergutmachung, was dann für die Krankenkassen beispielsweise. Also wir müssten dann auch einen Schaden schon so ungefähr titulieren können. Wenn wir natürlich, ich sag mal so, ganz einfaches plakatives Beispiel, zum Beispiel eine intensivmedizinische Versorgung, 1-zu-1-Versorgung bei einem Versicherten. Und wir können dann belegen, er ist in 5 Jahren lang immer nur von der Hilfskraft betreut worden. Ja, dann kann man den Schaden schon komplett fixieren vorher und kann sagen, da haben die Aussagen mit der Message vorher, dann kann man sagen, der Schaden liegt bei, weiß ich nicht, 550.000 Euro. Und dann könnte man noch einen Arrestbeschluss machen. Bei den Verfahren, die wir typischerweise haben, es ist ja immer noch schwierig, weil wir erstmal die Gegendokumente aus dem Pflegedienst oder vom Besserbringer brauchen, noch gar nicht belegen können, welche Leistung ist denn eine schlecht oder eine gut Leistung. Und solange wir das nicht können, können wir auch den Schaden schwer bemessen, weil wir für einen Arrestbeschluss kann man Schaden nicht schätzen. Der muss dann irgendwie schon, ich sag mal, erkennbar sein.
Was ist ein Arrestbeschluss?
Also ein Arrestbeschluss ist also, um Geld zu oder Vermögenswerte zu arrestieren. Also
Ah.
um halt zu sagen, also da brauche ich muss dem Gericht dann sagen, ganz formell, wenn ich durchsuche beispielsweise, oder wenn ich strafprozessual irgendwo zum Pflegedienst hinfahre, würde ich sagen, wenn ich jetzt irgendwie 500.000 Euro sichern will, muss ich dem Gericht sagen, ich möchte gerne 500.000 Euro, dann wird das Gericht mich immer fragen, warum möchtest du 500.000? Und dann müsste ich irgendwie eine Schadensberechnung schon vorlegen, die dann eben diese 500.000 begründet. Die muss dann auch schon nah an der Wirklichkeit sein. Ja, das kann keine Schätzung sein. Ich kann nicht sagen, so Pi mal Daumen, der Schaden könnte bei 500.000 Euro liegen. Da wird das Gericht immer sagen, da ist ein Arrestbeschluss nicht gerechtfertigt. Deswegen wäre das eher der Ausnahmefall, so wie hier geschildert. Da muss halt dann schon eine Situation dann da sein, dass man den Schaden relativ konkret benennen kann. Ansonsten kann man das nicht. Ansonsten dürfte man diesen Arrestbeschluss nicht bekommen.
Sehr gut, also scheinen diese mehrere hunderttausend ja auch sehr realistisch von der Summe her, wenn man so 4 Jahre anguckt. Also, die Frage ist, ist das realistisch mit mehrere hunderttausend Euro?
Ja, das ist absolut realistisch. Man unterschätzt es immer, selbst wenn die einzelne Leistung in der Pflege natürlich nicht immens ist oder nicht immens sein kann, ist man natürlich, wenn man vorher, wie ich zuvor schon geschildert, bei einem 5-jährigen Untersuchungszeitraum, bei einer Hochrechnung, kommen natürlich solche Summen doch relativ schnell zusammen. Ja, also wir haben 50% der Verfahren, die wir haben, haben ja einen Pflegehintergrund und eine große Anzahl bei diesen Verfahren. Da sind wir auch in einem Schadensvolumen, was grundsätzlich immer sechsstellig ist. Nicht die Ausnahme, ist eher die Regel. Ja,
Okay.
also wenn es in die intensivmedizinische Versorgung geht, liegen die Schäden sogar noch darüber.
So, vom realistischen Ablauf wäre sowas in der Regel in Brandenburg, ist es dann ähnlich? Man kriegt Hinweise, jetzt eher nicht vom medizinischen Dienst, aber von ehemaligen Mitarbeitern oder von der Krankenkasse. Dann würde man, so wie das hier aussieht, ja erstmal die Berge von Akten bergen. So steht es jetzt hier von der Reihenfolge des Falls. Und guckt dann 4 Jahre zurück, 5 Jahre zurück. Du, das wissen wir schon, dass das funktioniert. Und dann guckt man und arbeitet mit den anderen Behörden zusammen. Und dann gibt es, wie gesagt, am Ende auch, dass man sagt, man kann Vermögen beschlagnahmen. Ist das dann schon eine Bestrafung, wenn man Vermögen beschlagnahmt? Oder ist das vorläufig sicherheitshalber? Weil da gibt es ja dann, gibt es da nicht eigentlich schon ein Urteil, bevor man was beschlagnahmt? Also, wie ist der Werdegang? Ich fasse es mal kurz.
Der Werdegang ist eigentlich, also grundsätzlich wie in dem Fall geschildert, das ist schon an sich grundsätzlich richtig, ne? Also wie ich eingangs schon schilderte, wir arbeiten mit den Kostenträgern zusammen, verdichten erstmal die allgemeinen, ich sag mal, Hinweise oder ich sag mal, Fakten, die wir für das Ermittlungsverfahren brauchen, durchsuchen dann, bekommen dann in der Regel diese Berge, von denen Sie auch sprechen, führen dann, ich sag mal, oder entscheiden uns dann für eine Ermittlungskonzeption. Das heißt so viel wie, wir prüfen in der Regel nicht die ganzen 5 Jahre. Also wenn es möglich ist, ja ein Jahr. Aber in der Regel fokussieren wir uns auf gewisse Zeiträume. Vielleicht arbeiten wir auch mit Hochrechnungen. Das haben wir in einzelnen Verfahren auch schon angewendet. Ja, dann rechnen wir auf 5 Jahre allerdings hoch. Das muss dann ziehen wir aber dann Statistiker bei. In der Regel ist es halt so, dass wir versuchen, den Schaden zu berechnen anhand dieser Leistung. Das muss man auf Leistung fokussieren. Vielleicht fokussieren wir uns auch nur auf 10 Versicherte beispielsweise. Das ist auch möglich. Dass wir sagen, wir gucken uns nur die 10 Versicherten an, weil wir wissen, dass bei denen immer SGB-V-Leistungen erbracht worden sein müssen. Und wir wissen, dass da nicht immer eine Qualifikationskraft da war. Rechnen also in der Summe den Schaden oder versuchen den Schaden zu berechnen. Der ist dann an der Akte und dann ist in der Regel so, dass die Krankenkassen eigentlich ja die Möglichkeit haben und die Kostenträger Akteneinsicht zu nehmen als Anzeigenerstatter, auch das ist strafprozessual vorgesehen. Und sie nutzen natürlich dann unsere, ich sag mal, Ermittlungsergebnisse und führen dann also in der Regel schon Schadenssummen zurück. Also entweder retaxieren sie, also sie verrechnen dann möglicherweise mit Forderungen, die aus zukünftigen Abrechnungen sind. Das ist eine Möglichkeit. Selbst im Verfahren läuft schon die Schadenswiedergutmachung, will ich sagen. Ja, also im Regelfall ist das so, oder? Die Krankenkassen nutzen halt die Ermittlungsergebnisse der Strafverfolgungsbehörden. Wenn das nicht möglich ist, weil der Pflegedienst möglicherweise oder der Leistungserbringer nicht mehr arbeitet, ja, weil er vielleicht insolvenz gegangen ist oder weil er die Geschäftsführung aufgegeben hat, weil er schon wusste, also da könnte was auf mich zukommen, erst dann würde es diese Problematik der Arrestierung, also letztendlich der Beschlüsse von Vermögenswerten kommen. Wenn wir dann gucken würden, wer hat sich bereichert, der Beschuldigten, an welcher Stelle, das können ja die Krankenkassen nicht tun, da kommen sie nicht ran, da kommt nur letztendlich die Erhöhungsbehörden über die Möglichkeiten der gerichtlichen Arrestierung und würden dann versuchen, anhand des festgestellten Schadens, das kann man vor der Gerichtsverhandlung tun, also vor der Anklage, aber kann man auch bei der Anklage machen, dass man eben halt dann letztendlich sagt, also im Rahmen der Schadenswiedergutmachung wird jetzt aufgrund der Schadensrechnung X die Summe versucht, sozusagen bei den Beschuldigten wieder zurückzuholen. Das kann dann Vermögenswerte sein, Autos, kann natürlich aber auch Immobilien sein oder Wertgegenstände oder eben, ich sag mal, dass ein Konto gepfändet wird beispielsweise. Ja, und das würde dann aber am Ende, muss das alles gerichtlich bei einer Anklage auch bestätigt werden. Und dann würde es dann auch zum Halten kommen. Ne? Und dann würde das der Staatskasse zufließen mit der Maßnahme, dass dann die Krankenkassen dann in dem Nachfolgewegen so wieder gut gemacht, also befriedigt werden würden.
Sehr realistisch. Okay, also dann auch hier bei dem Fall wäre dann wahrscheinlich auch wieder Bewährungsstrafe oder eine hohe Geldstrafe. So circa.
Ja, also wenn man, wie gesagt, da hatten wir eingangs schon mal gesagt, wenn halt so ein Fall dann ist, gewerbsmäßig über 5 Jahre Betrugshandlung, wo das Schadensvolumen, sage ich mal, in einem mittleren 6-stelligen Betrag ist, dann ist in der Regel, ist man immer mit einer Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe dabei, sage ich. Also ne? Die Grenze zur Million, da wird es ja dann langsam spannend. Ne? Dann legt man sich dann letztendlich auch schon zu Strafen, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt sind.
Klingt aber hier auch so ein bisschen so, weil wenn man dann noch den Sozialversicherungsbetrug, die Schwarzarbeit und die Steuer dazu nehmen, könnte man dann auch schnell bei über 1 Million wahrscheinlich landen. Die haben ja auch mehrere wohl, also die haben ja mehrere Sitze oder mehrere kleine Pflegedienste. Wenn die dann alle so gearbeitet haben, das klingt ja dann auch schon nach größerem Geschäft.
Das wäre dann durchaus realistisch, ja, dass man, wenn man da, wie gesagt, das ist ja der BGH hat ja vorgegeben, hatte ich ja schon eingangs gesagt, ist ja dann so keine Kannmöglichkeit mehr. Da muss dann das Gericht wirklich halt sagen, so ab 1 Million, da kann halt
nicht mehr
die Bewährung ausgesetzt werden.
Ja, okay, verrückt, aber auch richtig so, weil wir wollen ja verantwortlich gut pflegen. Deswegen will ich an dieser Stelle die kurze Zusammenfassung für alle Pflegeschüler und Schülerinnen machen in den Kompetenzbereichen altbekannt, die ja in der Pflegefachkraftausbildung ausgebildet werden und prüfungsrelevant sind. Die Zusammenfassung. Im Kompetenzbereich 1 haben wir hier den Pflegeprozess und die Pflegediagnostik, also Pflege verantwortlich planen. Natürlich muss ich im gesamten Pflegeprozess verantwortlich planen, organisieren, gestalten, steuern, durchführen und evaluieren. Also dann auch alles, was ich mache, plane, steuere und evaluiere und durchführe, auch vernünftig dokumentieren und habe dann auch hier die Dokumentenechtheit, die zeitnahe, richtige Dokumentation zu machen, keine Dinge zu vergessen oder zu viel aufzuschreiben. Man hat natürlich dieses Machthierarchie-Problem, hatten wir ja auch schon, wenn der Vorgesetzte sagt, ich soll das machen oder freilassen oder soll das abkürzeln, ist das natürlich auch immer dann ein Problem und man ist nicht immer gleich automatisch, weil man das zweimal unter Druck gemacht hat, gleich Beschuldigter, sondern dann vielleicht auch eher Zeuge, weil man das meldet und aufschreibt und Beweise sammelt, wäre man dann ja immer Zeuge, kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Je größer, je massiver man da mitgemacht hat, je eher ist man dann ja Beschuldigter. Und dann ja auch diese Nähe und Distanz und auch bin ich dem meiner Pflegedienstleitung oder dem Leuten, denen der Pflegedienst gehört oder ähnliche zu nahe oder man hat ja auch die pflegenden Angehörigen. Wenn man da dann zu nah ist, dann möchte man denen ja auch helfen, dass alles richtig ist. Auch pflegende Angehörige können ja durchaus dann auch gibt es auch Einzelfälle, Anzeige machen. Das sind ja dann eher kleinere Fälle. Kompetenzbereich 2. Wir haben die Pflegeberatung. Das ist ein wichtiger Inhalt im SGB 11, dass man Pflegeberatung anbieten kann und auch abrechnen kann. Auch hier soll man gut anleiten, um Patienten und Angehörige in der Pflicht und Aufklärungspflicht. Wir haben nun mal auch eine Aufklärungspflicht und eine Beratungspflicht, unter anderem im SGB 5 sowie im SGB 11 verankert. Und die gehört zu einem korrekten Sachverhalt, dass wir gut dokumentieren, was wir beraten und auch gut dokumentieren im Pflegebericht. Ebenso im Kompetenzbereich 3, der so umfasst interdisziplinäre Arbeiten mit allen Berufsgruppen zusammen. Wir müssen ärztliche Anordnung fachgerecht durchführen, sie müssen fachgerecht dokumentiert sein, wir müssen die verstärkte Zusammenarbeit machen, wir müssen Fallbesprechungen machen, kollegiale Beratung. Und im Zweifel, wenn ich irgendwo arbeite und ich merke als Pflegefachkraft oder Pflegehilfskraft, hier läuft irgendwas nicht richtig, hier wird nicht richtig dokumentiert oder verkehrt dokumentiert, kann ich im Zweifel Anzeige erstatten oder Verdachtsberichterstattung machen und könnte auch Beweise sammeln. Je besser man dann halt vielleicht die Dokumente abfotografiert oder genau ein Gedächtnisprotokoll, auch immer zu empfehlen, wann wartet, bei wem wartet, wie lange wartet, Gedächtnisprotokoll führen, dass man konkrete Daten, Sachen, Sachverhalte und Orte sowie Zeiten sowie den Patienten, den es betrifft oder welche Patienten es betrifft, weitergeben kann. Eher kann die Polizei ermitteln. Es gibt auch spezielle Medizinrechtsanwälte und ansonsten bei der Polizei eine Anzeige ist nie schlecht, wird dann verfolgt und im Zweifel fallen gelassen, Regelfall aber sehr gut verfolgt und gut geprüften Berge von Akten, haben wir ja gelernt heute. Und Kompetenzbereich 4, wir sind ja nun mal rechtlich gebunden, lernt man ja auch immer gut. Sozialgesetzbuch Nummer 5, Sozialgesetzbuch Nummer 11, der Datenschutz ist grundsätzlich auch rechtssicher geregelt, die Dokumentationspflicht und ansonsten sind wir hier in der Beweislast und haben einen Straftatbestand. Also ein Straftatbestand ist folgendermaßen nämlich der Betrug und die Urkundenfälschung. Beide in Kombination, aber der Betrug dann meistens höher, gerade bei Abrechnungsmanipulationen. Im Kompetenzbereich 5, der letzte mit der Pflegewissenschaft und der Berufsethik, haben wir ein Qualitätsmanagement. Jeder Pflegedienst muss nachweisen, dass er ein Qualitätshandbuch Arbeitsstandards hat. Und auch ein Standard hat zur entsprechenden Dokumentation und umfasst die Umsetzung und Überprüfung und Verbesserung der Prozesse und eine Sicherung der Verbesserung der Pflegequalität. Und somit sollte Qualitätsmanagement hier auch gut arbeiten und die Mitarbeiter sollten gut geschult werden. Und auch das ist deshalb Ausbildungsinhalt im Kompetenzbereich 5 für das richtige berufsethische Handeln und die Wertehaltung im Beruf.
Das Ende.
Wunderbar, mal sehr viel Inhalt für alle Pflegefachpersonen da draußen geschaffen. In diesem Sinne würde ich ganz, 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 ganz doll Danke sagen. Man glaubt mir das ja immer nicht, wenn ich das manchmal erzähle, irgendwo bei Schulungen oder im Unterricht. Und dann so von jemandem, der wirklich ermittelt, zu hören, macht, glaube ich, das, naja, glaubwürdiger, echter und man spürt eher die Gefahr und dass es nicht gut ist, sowas zu tun und schürt diese Ethik. Und ich glaube, wir haben sehr viel für die Prävention gemacht. Somit letzte Worte, Herr Gemeinhardt. Was wollen Sie noch loswerden?
Ja, Sie haben es ja gerade nochmal ausgeführt, sage ich mal, den Finger in die Wunde gelegt. Also wenn das dazu beiträgt, kann ich immer nur alle ansprechen, die den Podcast vielleicht hören. Wenn man merkt, es läuft nicht so optimal in dem Pflegedienst, den man beschäftigt ist, wirklich nicht beteiligen an den Geschichten, vielleicht wirklich ein paar Beweise sammeln, dass die Ermittlungsbehörden darauf gut aufbauen können. Und wenn man nicht bereit ist, weil man dort beschäftigt ist, vielleicht ist immer mit seinem Klarnamen zu machen. Es gibt Hinweisgebersysteme, kann ich nochmal darauf hinweisen, bei der KKH Hannover oder auch bei der Internetwache Brandenburg. als auch bei der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg, da kann man teilweise auch anonym hingehen. Also da gibt es richtig anonyme Hinweisstellen, wo man auch in Interaktion treten kann. Wo man also was reinstellen kann, dann kommen wieder Fragen, kommt zurück. Einfach diese Möglichkeiten nutzen und dann, dass wir solche schwarzen Schafe vom Markt bekommen. Ansonsten, wie gesagt, meine Empfehlung, nicht beteiligen oder lieber eher den Arbeitgeber wechseln. Aber vielleicht dann trotzdem die Möglichkeit schaffen, dass wir als Ermittlungsbehörden solche Leute vom Markt bekommen.
Willkommen. Perfekt, Dankeschön. Dann sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Tatort Pflege.